Deutschlandfunk.
Seit mehr als 3 Jahren herrscht Krieg im Sudan. Dua kommt aus der Hauptstadt Khartoum. Dort wird nicht mehr gekämpft.
I get goosebumps.
Jedes Mal, wenn ich durch Khartoum fahre, bekomme ich Gänsehaut. Manchmal wird mir sogar richtig schlecht, weil Khartoum nie wieder so sein wird wie früher. Das alte Stadtzentrum von Khartoum ist komplett zerstört.
Aber in anderen Landesteilen sieht es ganz anders aus, sagt unser Korrespondent Moritz Behrendt.
Das sind wirklich zwei unterschiedliche Welten. Die einen müssen tagtäglich um ihr Leben fürchten, irgendwie schauen, dass sie und ihre Angehörigen geschützt sind. Und für andere, ja, etwa in der Hauptstadt Khartoum, ist schon wieder viel Normalität ins Leben zurückgekehrt.
In dieser Folge erzählt uns Dua, wie sie ihre Heimatstadt heute sieht. Und wir fragen uns, ob es irgendeine Hoffnung auf einen Waffenstillstand und Frieden im gesamten Land gibt.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Eine Nachricht mit persönlichen Perspektiven. Das gibt's hier bei Unboxing News. Wir sprechen mit Menschen, die in ihrem Alltag direkt erleben, was die Nachricht bedeutet. Und dazu gibt's die Hintergründe. Seit dem 15. April 2023 bekämpfen sich im Sudan die Armee und die sogenannte RSF-Miliz. Immer wieder wird der Krieg als brutalster Krieg der Welt beschrieben und die Situation der Menschen als größte humanitäre Katastrophe. Heute ist jede 4. Person im Sudan vertrieben, sagen die Vereinten Nationen. Zehntausende Menschen wurden laut Schätzungen getötet. Und die meisten SudanesInnen sind heute auf Hilfe angewiesen, die aber vor allem in den stark umkämpften Gebieten so gut wie gar nicht ankommen kann. Aber im März letztes Jahr dann die Meldung. Das sudanesische Militär hat die RSF-Miliz aus der Hauptstadt Khartoum vertrieben. Wie sieht es dort nun aus? Kann die Stadt wieder aufgebaut werden? Und wie geht es den Menschen? Unboxing News-Reporter Alex Böhle hat mit Dua gesprochen. Alex, wie nimmt Dua die Hauptstadt wahr?
Sie sagt, dass die Stadt langsam wieder aufatmet. Also Khartoum war 2 Jahre von den RSF-Milizen, den Rapid Support Forces, besetzt. Und im März 2025 wurde die Stadt dann von Regierungstruppen befreit. Und seitdem hat sich das Leben so sehr verbessert, sagt Dua.
Es ist wirklich unglaublich, wie sehr sich das Leben verändert hat, seit die sudanesische Armee Khartoum zurückerobert hat. Die Stadt wirkt heute lebendiger als noch vor 2 Jahren. Sie ist zwar noch lange nicht wieder so, wie sie vor 2023 war, aber sie baut sich langsam wieder auf und überall helfen die Menschen mit, ihre Stadt wieder zum Leben zu erwecken.
Woran merkt man das?
Ja, es sind eben so Kleinigkeiten. Also es kommt von den Menschen. Die Menschen kümmern sich wieder um ihre Häuser, sie putzen einfach und so und die Restaurants öffnen wieder, es wachsen wieder mehr Pflanzen, die ganze Stadt ist grün und auch die Kinder können endlich wieder zur Schule gehen, sagt sie.
Die Regierungstruppen, die wurden ja erst aus der Stadt vertrieben und haben sie dann zurückerobert. Was sieht man denn jetzt von den Kämpfen noch in der Stadt?
Ja, die Stadt ist jetzt wirklich eine ganz andere als vorher. Dua selbst ist ja in Khartoum groß geworden, hat also ihr ganzes Leben da verbracht. Und sie sieht jetzt die Veränderung in ihrer Stadt jeden Tag.
Jedes Mal, wenn ich durch Khartoum fahre, bekomme ich Gänsehaut. Manchmal wird mir sogar richtig schlecht. Khartoum wird nie wieder so sein wie früher. Es entsteht gerade ein neues Khartoum. Aber das alte Stadtzentrum mit all den Erinnerungen, den kleinen Geschäften und dem großen Markt, das ist komplett zerstört.
Also einerseits diese Zerstörung, andererseits sagt sie, die Stadt atmet wieder auf, Menschen kommen zurück. Auch so eine Trauer höre ich daraus?
Ja, natürlich. Also es machen zwar auch viele Läden wieder auf und das Leben kehrt zurück, aber die Sachen in diesen Läden, die sind so teuer durch Inflation, dass da einfach doch noch nicht so viel los ist wie früher. Aber Dua erlebt jetzt was ganz Neues, was sie sehr beeindruckt, und zwar Solidarität zwischen den Menschen.
Die Menschen sitzen wieder draußen vor den Restaurants. Viele Betreiber lassen einen einfach dort sitzen, auch wenn man nichts bestellt. Es geht gerade gar nicht ums Geld. Es geht darum, dass die Menschen wieder zusammenkommen. Alle haben das Gefühl, wir müssen unsere Stadt gemeinsam wieder zum Leben bringen.
Und Dua selbst hilft ja auch dabei mit. Wie engagiert sie sich denn?
Ja, Dua selbst ist eigentlich Künstlerin und das ist auch total wichtig für sie. Und sie ist eben in der Stadt aufgewachsen. Und seit Beginn des Krieges engagiert sie sich aber bei den sogenannten Emergency Response Rooms. Dieser Name Emergency Rooms, das klingt nach Notaufnahme. Tatsächlich ist das aber ein riesiges Netzwerk von Freiwilligen im ganzen Sudan. Also am Anfang haben sie ZivilistInnen aus den umkämpften Gebieten in der Stadt evakuiert. Jetzt wird ja nicht mehr gekämpft und sie organisieren Suppenküchen, verteilen Hilfsgüter und haben auch Anlaufstellen aufgebaut, wo ganz explizit Frauen Hilfe bekommen.
And then we have women response rooms.
Außerdem haben wir die sogenannten Women's Response Rooms. Dort kümmern wir uns um alles, was Frauen betrifft. Um Betroffene von sexualisierter Gewalt und Vergewaltigung, aber auch darum, Frauen wirtschaftlich zu stärken. Während des Kriegs und auch danach. Und wir bieten psychosoziale Unterstützung an.
Laut der UN leiden nämlich Frauen im Sudan noch mal stärker unter dem Krieg, sogar noch mehr als bei anderen Konflikten. Einerseits eben durch die sexualisierte Gewalt, andererseits haben sie jetzt auch gar kein Mitspracherecht mehr zwischen den Konfliktparteien.
Wie ist es denn, fühlt sich Dua jetzt in Khartoum in ihrer Heimatstadt gerade sicher?
Ja, tagsüber fühlt sie sich tatsächlich sicher, aber nachts ab 11 Uhr gibt es da eine Ausgangssperre und vor allem Frauen bewegen sich trotzdem lieber noch in Gruppen durch die Stadt und es gibt eben auch noch Checkpoints und Soldaten, also man merkt den Krieg schon noch.
Wie funktioniert denn jetzt der Alltag? Also gibt es sowas wie Strom oder Wasser?
Ja, schon, aber vieles läuft eben nur provisorisch. Also viele Haushalte versorgen sich inzwischen mit Solarstrom, weil die Stromversorgung unzuverlässig ist. Und trotzdem natürlich bleibt der Alltag sehr schwierig.
Education sector is still suffering.
Der Bildungsbereich leidet immer noch sehr. Die öffentlichen Schulen sind in einem wirklich schlechten Zustand. Für die meisten Menschen ist das Leben kaum noch bezahlbar. Viele sind weiterhin auf Hilfe angewiesen. Auch die Universitäten arbeiten noch nicht wieder richtig. Und die Busse oder andere öffentliche Verkehrsmittel fahren zwar, aber oft unzuverlässig und sind durch die Inflation sehr teuer geworden.
Dazu kommt auch noch, das Internet fällt immer wieder aus und selbst einfache Medikamente sind oft schwer zu bekommen. Und deshalb sind viele Menschen im Sudan weiter dringend auf Hilfe aus dem Ausland angewiesen.
Viele Sudanesinnen und Sudanesen sind während des Krieges auch in Nachbarländer geflüchtet, mussten Verwandte zurücklassen. Manche wissen bis heute nicht, ob enge Angehörige überhaupt noch leben. Vor allem Frauen trifft der Krieg hart. Unser Korrespondent für die Region war vor kurzem im Sudan unterwegs.
Ich bin Moritz Behrendt, berichte für die Sender der ARD und des Deutschlandfunks über verschiedene arabische und auch afrikanische Länder, unter anderem auch für Deutschlandfunk Nova und über den Sudan.
Moritz, ich stelle mir so eine Recherche in einem Land wie dem Sudan, wo so ein heftiger Krieg herrscht, wirklich krass vor.
Sudan war wirklich für mich in gewisser Weise ein Höhepunkt, weil es im gleichen Maße bedrückend wie beeindruckend war. Also bedrückend, weil diese Zerstörung, ich meine, ich bin ja auch in anderen Gegenden mal unterwegs gewesen. Du hast, einerseits gibt es manchmal diese Zerstörungen durch Luftangriffe, wo ganze Häuser zerstört sind. Im Sudan, die haben wirklich in den Straßen gekämpft. Du siehst diese Wände der Häuser wirklich komplett durchlöchert. Scharfschützen haben vielleicht scharf geschossen, aber nicht genau gezielt. Und das kommt einem sehr, sehr nahe. Und gleichzeitig hast du diese Menschen, die halt irgendwie trotzdem ganz, ganz viel auf die Beine stellen und im Sudan den Kopf ganz weit oben tragen, würde ich sagen, und wirklich sagen, komm, wir organisieren was für uns, weil andere tun es eh nicht für uns.
Wie würdest du die Lage im Sudan gerade beschreiben?
Es gibt die militärische Lage und die Situation der Menschen. Militärisch sind die beiden großen Kriegsparteien, das sind auf der einen Seite die sogenannten Rapid Support Forces, auf der anderen Seite die Regierungsarmee, die sind ungefähr gleich stark. Gekämpft wird vor allem aktuell im Süden des Landes, rund um die Stadt El Obeid. Die RSF beschießt diese Stadt immer wieder mit Drohnen, hat auch versucht, El Obeid einzukesseln. Zuletzt hat aber offenbar die Armee eine einigermaßen erfolgreiche Offensive gestartet. Wenn es jetzt um die Lage der Menschen geht, so ist sie für viele Menschen weiterhin dramatisch. In El Obeid zum Beispiel ist es fast genauso riskant zu fliehen, wie überhaupt in der Stadt zu bleiben. Und dann kommen auch nicht genügend Lebensmittel und Medikamente dorthin. Insgesamt sind nach Schätzung der Vereinten Nationen rund 9 Millionen Sudanesen auf der Flucht im eigenen Land, noch etwa 4 Millionen in die Nachbarländer. Und etwa die Hälfte der Bevölkerung hat Schwierigkeiten, sich angemessen zu ernähren. Aber was ich bei einer Reise in den Sudan auch erlebt habe, Krieg heißt nicht, dass jeden Tag und überall gekämpft wird. Das heißt, in einige Gegenden, etwa rund um die Hauptstadt Khartoum, ist auch so etwas wie Normalität wieder eingekehrt.
Dann lass uns gerade nochmal auf die zwei Kriegsparteien gucken. Du hast gerade gesagt, RSF-Miliz und Armee. Warum bekriegen die sich?
Im Wesentlichen ist es wirklich dieser Kampf zwischen diesen beiden Armeen und nicht zwischen den Bürgern des Landes. Deswegen sagen viele Experten auch, der Begriff Bürgerkrieg, der trifft es nicht so richtig. Die Anführer dieser beiden Armeen hatten seit 2019 im Prinzip gemeinsame Sache gemacht. Das war eine Zeit, als es durchaus Hoffnungen gab, dass im Sudan so etwas wie eine Demokratie entstehen könnte. Und beim Übergang dorthin sollte es auch so sein, dass die Generäle etwas von ihrer Macht abgeben sollten und vor allem ihre beiden Armeen zusammenführen sollten. Das führte dann aber zu diesem Machtkampf zwischen den Anführern von RSF und der Armee. Und wenn ich jetzt sage Machtkampf, dann geht es nicht nur darum, wer das Sagen hat, sondern auch um die Kontrolle über Land und Rohstoffe. Bei Rohstoffen, da geht es im Sudan einerseits um Viehwirtschaft, dann ganz wichtig um Gold und nicht zuletzt auch um einen Stoff, der heißt Gummi Arabicum. Das ist das Harz des Akazienbaums, wird unter anderem in Kosmetik und Lebensmitteln verwendet, zum Beispiel in Coca-Cola. Und für Gummi Arabicum ist Sudan weltweit das wichtigste Anbaugebiet.
Die Vereinten Nationen, die sprechen ja von der größten humanitären Krise der Welt. Was macht die Situation jetzt für alle, die im Sudan leben, so dramatisch?
Wir reden hier von einem riesengroßen Land. Sudan ist etwa 5-mal so groß wie Deutschland, mit einer Bevölkerung von etwa 50 Millionen Einwohnern. Die Größe hat zur Folge, dass es Gegenden gibt, die wirklich sehr abgelegen und schwer zu erreichen sind. Hilfe hinzubringen, Medikamente hinzubringen, die Menschen zu versorgen, das ist ziemlich schwer. Und dann wütet dieser Krieg inzwischen seit mehr als 3 Jahren. Und beide Kriegsparteien nehmen wirklich keine Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Ich habe im Sudan mit vielen Menschen gesprochen und alle haben irgendeine Geschichte von Leid und Verlust. Eine Frau musste miterleben, wie ihre Tochter auf der Flucht von Granatsplittern getroffen wurde und in ihren Armen verblutet ist. Ein Mädchen wollte mit ihrer Schwester ein paar Besorgungen machen. Da gerieten sie ins Kreuzfeuer. Das Mädchen wurde mehrfach getroffen, sitzt inzwischen im Rollstuhl. Ihre Schwester erwischte es noch schlimmer. Sie starb nach einem Treffer am Kopf auf dem Weg ins Krankenhaus. Und ähnliche Geschichten haben wirklich fast alle Familien im Sudan zu erzählen. Das ist wirklich dramatisch.
Und trotzdem ist der Krieg im Sudan nicht jeden Tag in den Nachrichten. Dua aus Khartoum beschäftigt das. Alex, hat sie das Gefühl, dass die Welt den Sudan vergessen hat?
Ja, das klingt jetzt drastisch, aber das sagt sie auch so ziemlich deutlich. Weil sie verfolgen da vor Ort auch die internationalen Nachrichten und sehen, wie über andere Konflikte berichtet wird. Und sie fragt sich dann schon, warum über den Sudan so selten berichtet wird.
Wir bekommen nur sehr wenig Aufmerksamkeit, obwohl wir immer wieder versuchen, internationale Medien auf den Sudan aufmerksam zu machen. Große Fernsehsendungen oder Radios berichten fast nie. Eigentlich erst dann, wenn wieder ein Massaker passiert oder von ethnischen Säuberungen die Rede ist. Als der Hunger Khartoum besonders hart getroffen hat, hat das dagegen kaum jemanden interessiert.
Aber sie sagt auch, sie hat auf jeden Fall volle Solidarität mit allen Kriegsopfern in anderen Konflikten. Und es ist natürlich kein Wettbewerb, wo es am schlimmsten ist.
Also, Dua findet, über den Sudan wird oft erst berichtet, wenn wieder was besonders Schreckliches passiert und der Alltag der Menschen spielt keine Rolle.
Genau. Und Dua hat aber das Gefühl, dass nicht nur die Medien zu wenig hinschauen.
Ich glaube, vielen politischen Entscheidungsträgern fehlt einfach der Wille, mehr über den Sudan zu sprechen. Denn wenn sie ehrlich auf den Sudan schauen würden, müssten sie auch über ihr eigenes Versagen sprechen.
Und sie hat mir auch erzählt, dass es eh schon super viel Arbeit und Zeit gekostet hat, überhaupt Hilfsorganisationen ins Land reinzubekommen. Und die Hilfsorganisationen, die müssen natürlich auch für die Sicherheit ihrer Mitarbeitenden sorgen. Das sagt zum Beispiel auch das Welternährungsprogramm der UN selbst. Aber das hat dann dazu geführt, dass die Hilfe im Sudan genau dann nicht da war, als sie am meisten gebraucht wurde.
Und wenn man sich so alleingelassen fühlt wie Dua jetzt, glaubt sie dann überhaupt noch daran, dass dieser Krieg irgendwann vollständig enden kann im gesamten Land?
Also im Moment wünscht sie sich erstmal, dass die Kämpfe überhaupt erstmal aufhören. Also eine Feuerpause wäre schon ein riesiger Schritt vorwärts. Dann glaubt sie aber eher daran, dass zwischen den beiden Parteien der Sudan tatsächlich nochmal aufgeteilt werden könnte. Und auf lange Sicht wünscht sie sich aber natürlich Frieden und dann auch eine demokratische Regierung.
Ich hoffe natürlich, dass dieser Krieg endet. Aber ich hoffe vor allem, dass die Menschen im Sudan selbst mehr mitentscheiden können. In Khartoum erleben wir gerade den Schritt vom Ausnahmezustand hin zur Heilung und Wiederaufbau. Ich wünsche mir, dass die Menschen im Sudan diesen Weg weitergehen können und dass sie in Zukunft respektiert werden und selbst über ihr Land mitentscheiden.
Dua aus Khartoum ist also irgendwo zwischen dem Gefühl, dass es kein schnelles Ende des Krieges geben wird, und einer Hoffnung, die sie sich bewahrt. Aber wie kann dieser Krieg enden? Und müsste er dafür mehr Aufmerksamkeit bekommen? Nochmal zu unserem Korrespondenten Moritz Behrendt. Moritz, woran liegt es, dass der Krieg im Sudan so vergessen wird?
Ja, es gibt eine Reihe anderer Kriege, die deutlich mehr Aufmerksamkeit kriegen, die gefühlt näher liegen an Europa. Sudan erscheint weit weg und es gibt auch eine Flüchtlingswelle aus dem Sudan, aber die hat bislang vor allem die afrikanischen Nachbarländer erreicht. Und dann ist noch ein weiterer Grund. Dieser Krieg, der ist wirklich nur sehr, sehr schwer in ein Muster zu pressen. Hier kämpft gut gegen Böse. Auf der einen Seite werden den RSF-Milizen wirklich die schlimmsten Kriegsverbrechen vorgeworfen. Massaker, Vergewaltigung bis hin zur Ermordung ganzer Bevölkerungsgruppen. Manche sprechen von Völkermord. Auf der anderen Seite nimmt auch die Armee wenig Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Und in ihren Reihen ist wiederum der Einfluss von Islamisten ziemlich groß. Und in einem Kampf zwischen Kriegsverbrechern und Islamisten, da fällt es naturgemäß recht schwer, sich auf eine Seite zu stellen. Das Problem ist aber, dazwischen ist die gesamte Zivilbevölkerung, die mit diesem Krieg eigentlich relativ wenig zu tun hat und die geschützt werden müsste.
Ja, und man müsste ja eigentlich meinen, dass, wenn es um die Zivilbevölkerung geht, international da mal Druck kommen müsste. Wieso funktioniert das nicht?
Ja, es ist ja immer auch die Frage, wer ist eigentlich die internationale Gemeinschaft und hat sie überhaupt ein ernsthaftes Interesse an am Ende dieses Krieges? Zur internationalen Gemeinschaft zählen auch mächtige Staaten, die ein eigenes Interesse im Sudan haben, etwa an den Rohstoffen, die es dort gibt. Dazu zählen vor allem die Vereinigten Arabischen Emirate. Die sind der wichtigste Verbündete der RSF-Milizen. Auf der anderen Seite wird die Regierungsarmee unterstützt von Saudi-Arabien, Ägypten und der Türkei. Und wenn nun noch andere Mächte, sagen wir mal die USA oder die EU, ernsthaft auf ein Ende des Krieges hinarbeiten würden, dann müssten sie diesen Ländern, die ja auch ihre Verbündete sind, deutlich machen, hört auf, Waffen in den Sudan zu schicken, sonst gibt es Konsequenzen. Aber das passiert bislang nicht.
Dua befürchtet ja, dass sich der Sudan auf die Dauer teilen könnte. Was sagst du denn? Ist das ein realistisches Szenario?
Nun, aktuell ist der Sudan geteilt. Die RSF-Milizen kontrollieren weite Teile des Südens und Südwesten des Landes. Die Regierungsarmee hat die Kontrolle in der Hauptstadtregion, im relativ dünn besiedelten Norden und auch im Osten an der Rotmeerküste. Das heißt, diese Teilung ist aktuell durchaus Tatsache. Und wenn das Land dauerhaft geteilt werden würde, ist das durchaus ein realistisches Szenario aus Sicht vieler Experten. Und ich frage mich jetzt, wäre es das schlimmste Szenario, wenn sich die auf eine Teilung einigen würden, mit einem einigermaßen friedlichen Nebeneinander. Was wäre denn die Alternative? Das könnte sein, dass dieser Krieg, so wie er jetzt wütet, noch Jahre weitergeht.
Was sagst du denn? Gibt es überhaupt im Moment eine realistische Chance auf irgendeine Art von Waffenruhe oder Frieden in Zukunft? Was müsste passieren, damit der Krieg endet?
Ich habe jetzt durchaus ja von den Unterstützern gesprochen, aber den Krieg, den führen schon die sudanesischen Warlords selbst. Und wenn die jetzt sagen, wir versöhnen uns, wir finden eine Lösung, dann wäre das vermutlich der einfachste Weg, diesen Krieg zu beenden. Im besten Falle auch mit einer Lösung, die die Interessen der Menschen im Sudan berücksichtigt, die vor 7, 8 Jahren ganz vehement sich eingesetzt haben für eine Demokratie im eigenen Land. Also wahrscheinlich ist das nicht. Die Kriegsparteien stehen sich weiterhin sehr unerbittlich gegenüber. Und das andere ist dann, dass natürlich die internationalen Staaten, die die jeweiligen Kriegsparteien unterstützen, aufhören, Waffen dorthin zu liefern. Auch moderne Waffen, ganz viele Drohnen. Dafür müsste es internationalen Druck geben. Ein Waffenembargo für Teile Sudans gibt es das bereits. Aber dieses Waffenembargo müsste umfassender sein und auch wirklich durchgesetzt werden und kontrolliert werden, wahrscheinlich von irgendeinem internationalen Gremium. Aktuell sehe ich aber noch nicht die Bereitschaft der internationalen Gemeinschaft, das wirklich durchzusetzen.
Das war Unboxing News für heute. Ich bin Ilka Knigge. Das Team der Folge: Ingo Rockenberg, Alex Böhle, Anna Malbaum, Justus Wolters, Sky Stephanus und Shukri Gustmann. Und jetzt bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.